1. Könige, Kapitel 10, die ersten 9 Verse. Wegen des vielen Stoffes lese ich etwas schnell. 1. Könige 10, ab Vers 1. Und die Königin von Sheba hörte den Ruf Salomos wegen des Namens Jehovas, und sie kam, um ihn mit Rätseln zu versuchen. Und sie kam nach Jerusalem mit einem sehr großen Zuge mit Kamelen und Gewürze und Gold und trugen in sehr großer Menge Edelsteine. Und sie kam zu Salomo und redete zu ihm alles, was in ihrem Herzen war. Und Salomo erklärte ihr alles, um was sie fragte. Keine Sache war vor dem König verborgen, die er ihr nicht erklärt hätte. Und als die Königin von Sheba all die Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte, und die Speise seines Tisches und das Sitzen seiner Knechte und das Aufwarten seiner Diener und ihre Kleidung und ihre Mundschenken und seinen Aufgang, auf welchem er in das Haus Jehovas hinaufging, da geriet sie außer sich und sprach zu dem König: Das Wort ist Wahrheit gewesen, dass ich in meinem Lande über deine Sachen und über deine Weisheit gehört habe. Und ich habe den Worten nicht geglaubt, bis ich gekommen bin und meine Augen es gesehen haben. Und hier, nicht die Hälfte ist mir berichtet worden. Du übertriffst an Weisheit und das Gut, das Gerücht, das ich gehört habe. Glückselig sind deine Leute, glückselig diese deine Knechte, die beständig vor dir stehen, die deine Weisheit hören. Gepriesen sei Jehova, dein Gott, der Gefallen an dir hat, dich auf den Thron Israels zu setzen. Weil Jehova Israel ewiglich liebt, hat er dich zum König eingesetzt, um Recht und Gerechtigkeit zu üben. Soweit das Wort Gottes. Zu allen Zeiten durch die Geschichte hindurch war Gott bemüht, sich durch Menschenkinder zu bezeugen. Gott hat den Menschen, der da gesündigt hat, zugleich auch benutzt, die Existenz und die Erhabenheit Gottes zu beweisen. In heutigen Tagen geschieht das durch die Gläubigen. Von diesen Gläubigen gesagt ist, dass sie, Apostelgeschichte 1, 8, seine Zeugen sein sollen. Eine starke Hilfe haben wir in dem persönlichen Zeugnis heute der verlorenen Welt gegenüber durch den Besitz der Heiligen Schrift und der Führung durch den Heiligen Geist. Wort und Geist, könnten wir sagen. Mit dieser Ausrüstung, die wir heute besitzen, ist es leicht möglich, ein Zeuge Jesu Christi zu sein. Salomo damals hatte nicht die ganze Bibel in den Händen. Er verfügte über die Tora, einiges an Geschichtsbüchern, aber weniges. Und einen Teil der Psalmen. Einen Teil davon. Und er hatte nicht die ganze Bibel wie wir heute in den Händen. Und er hatte nicht den Heiligen Geist, wie wir ihn heute personifiziert empfangen haben. Und dennoch war dieser Salomo ein gewaltiger Zeuge Gottes, dass wir uns fragen müssen, wie kommt das eigentlich? Ohne das ganze Bibelbuch, ohne den Heiligen Geist, solch ein Zeuge Gottes zu sein. Ja, wenn wir nur wollen. Und Gott redet auch im Neuen Testament an vielen Stellen von unserem Wollen. das zu tun, was der Herr will. Oh, wenn Gott einmal so weit mit uns gekommen ist, dass wir das tun, was er will, sind wir echte und rechte Zeugen Christi. Daran gebricht in unseren heutigen Tagen. Weil die Jesus-Nachfolger heute weitgehend nicht mehr begriffen haben, dass sie sich nicht mehr selbst gehören, sondern dem, der sie erkauft hat, Jesus. Und alles eigen behandeln, was wir sind, was wir besitzen. Von der Zeit bis zum Geld, vom Gut bis zu all den Dingen, die Gott in unsere Hände gelegt hat. Bestehlen wir letztlich den Herrn. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Wenn wir mit diesen Dingen nicht umgehen als Verwalter, dann besitzen wir sie selbst. Dann haben wir uns, nachdem wir unser Leben Christus übergeben haben, selbst wieder in den Besitz gebracht. Wir sagen schlicht um, wir lieben die Wahrheit. Wir haben es den Händen Gottes wieder entrissen. Übergabe an Jesus ist eine Angelegenheit, die uns vollkommen entrechtet über die irdischen Dinge. Darum werden wir zugleich reich gemacht in ihm. Leider verstehen das zu wenige, sind zu stark materiengebunden. Das, was Salomo redet, sein ganzes Reden und Auftun seines Mundes, das war von morgens bis abends mit dem Namen Gottes verbunden. Das ist ein Zeuge, der nicht mehr von sich redet, sondern von dem, der ihn erkauft, dem er gehört. Er redete von seinem Herrn. Und das war ein König. Das war wohl der größte König in Israel. Mit 70 Jahren hatte Israel Ruhe, als dieser König an der Macht war. Daher lief die Kunde, die Rede seines Wortes bis hin nach Äthiopien. In der damaligen Zeit, ohne Zeitungen, ohne Radio, ohne Telefon, ohne postalische Einrichtungen, die Kunde lief. Die Kunde eines großen und gewaltigen Zeugen Gottes bis ins ferne Afrika. Und zwar hin zu einer Königin Sheba. Interessant. Diese Königin war ein Intelligenzvamp. Sie muss Klugheit der Menschen in Spitze besessen haben. Sonst wäre solches hier nicht gesehen. Diesen endlos langen Weg damaliger Beschwerlichkeit nimmt sie auf sich, um in menschlicher Art ausgedrückt zur Konkurrenz zu gehen, von der sie gehört hat, um die Weisheit Salomos zu hören. Ein Unterschied lag lediglich darin zwischen ihr, der Königin von Sheba, und dem König von Israel. Dass die Königin über ein Höchstmaß von menschlicher Klugheit und Salomo über ein Hochmaß göttlicher Weisheit verfügten. In unserer Sprache des 20. Jahrhunderts ausgedrückt könnten wir sagen, es kam zu einer Konfrontation zwischen Menschen und Gottesgeist. Die schlugen beide hart aufeinander. Sie kam, wie die Bibel Gottes Wort sagt, um Salomo zu versuchen. Stellen wir uns das mal vor. von einem anderen Erdteil eine Reise, wie diese Reise vor sich ging, das können wir uns vorstellen, ohne Autobahn, ohne anständigen Weg, zu unternehmen. Sie kam, um ihn zu versuchen, durch Rätsel menschlicher Weisheit, die sie dem Salomo stellen wollte und wollte sich natürlich als die Königin von Sheba erweisen, die da viel wusste. Ihr Verstand gab ihr die Sicherheit der Entscheidung, den König zu Israel ein wenig bloßzustellen. Das war ihre motorische Triebkraft, dahin zu gehen. Natürlich auch einen Schuss Neugierde, dem nicht allein Frauen, sondern Menschen eigen sind. Neugierde auch über die über ihn gesprochene Weisheit. Hat sie fasziniert, was man da alles über einen angeblichen König in Israel redet. Von diesem König Salomo, die bis hin nach Abessinien gehört hatte. Und wir stellen uns jetzt die Frage, was wohl diese kluge Königin des Südens gesagt und was die kluge Königin des Südens getan hätte, wenn sie die Weisheit Salomos nicht gefunden hätte. Dazu war sie gekommen. Dafür kam sie. Auf welch hohem Rosse jene Madame in ihrer völligen Genugtuung des Sieges menschlicher Weisheit und des Verstandes, die wieder in ihr Land zurückgekehrt wäre. Diese versuchliche Dame, die da kam, ohne von Salomo eingeladen zu sein, erlebt aber ganz Großes. Wir können sogar sagen, Gewaltiges in Jerusalem. Sowohl Jerusalem als auch die Gläubigen sind eine Stadt, die oben auf dem Berge liegt, sagt der Herr Jesus, und deshalb nicht verborgen sein kann. Matthäus 5, Vers 14. Jerusalem, das Zeugnis damaliger Zeit, ist in andere Erdteile. Und die Kinder Gottes sind das Zeugnis unseres Herrn heute bis an die Enden der Erde verheißen. Das sollten nicht nur die Bewohner von Jerusalem, wohl auch die Gläubigen in heutigen Tagen wissen. Eine Stadt zu sein, die oben auf dem Berge liegt, die nicht verborgen bleiben kann. Zeugnis wird dazu gegeben, dass es offenbar wird. Beide, die Bewohner Jerusalems, wie auch die Gläubigen heutiger Tage, sind nicht vor Gottes Augen verborgen. Und ebenso wenig vor den Augen dieser Welt. Und jene Welt der Ungläubigen haben heute, genau wie jene Königin von Sheba damals, ein Recht darauf, Ich betone und wiederhole ein Recht. Bei den Zeugen des Herrn, den Gläubigen, von der Macht der Gnade, die nicht allein Sünden vergibt, sondern den Wandel auf Erden so verändert, zu sehen und zu hören. Die Ungläubigen haben ein Recht, unser Zeugnis zu hören. Ich freue mich, dass Madame Shiva gekommen ist, aufgrund des Zeugnisses. Aber du frage dich, wie viel sind zu Christus gekommen, deines Zeugnisses wegen? Dafür ist uns Gottes Wort geschrieben, hinterlassen, damit mit den Halbheiten in der Gemeinde Jesu einmal ernst aufgeräumt wird. Wir sind nicht schwach wegen der Gottlosen um uns, sondern wir sind schwach, wenn wir nicht das tun, was Gottes Wort uns hinterlassen hat, was der Herr erwartet, eine Stadt zu sein, die auf dem Berge liegt. Die Frage ist also an uns gerichtet, wie wir heute Gottes Wort hören. Ob unser Mund zum Heile bekennt, das wird manchmal falsch ausgelegt. Man sieht sich immer selbst da so sehr drin, wenn es heißt, mit dem Herzen wird geglaubt und mit dem Munde wird bekannt zum Heil. Natürlich ist Heilung darin, das wissen wir. Aber nicht allein für uns, sondern für jene, die das Zeugnis des Heiles in Christo hören. Das Evangelium ist immer für die anderen da. Der Jesus hat das nicht gebracht, damit er Wohlgefallen daran habe, sondern das sollte uns Rettung sein. Das diente uns. Sein Sterben war nicht damit abgeschlossen, dass er leiden konnte bis zum Tode, sondern er sah die Frucht, die damit verbunden war, und der Frucht wegen, die wir sind, die wir an seinen Namen glauben, die wir Vergebung unserer Sünden aufgrund des Opfers am Kreuz haben. Darum hat er solches auf sich genommen. Nicht, weil er nicht wusste, was er gerade machen sollte. Das war kein Hobby für ihn. Das war die Entäußerung in der eklatantesten Art der Erniedrigung eines Gottes überhaupt, in den Zustand des Fleisches zu kommen. Aber es war die einzige Möglichkeit, überhaupt leiden zu können. Als Gottes Sohn vermochte er nichts zu leiden. Er hätte nicht getötet werden können, er war das Leben. Er musste im Fleische kommen, um leiden und sterben zu können. Mit dem Munde soll bekannt werden zum Heil. Und das wird nur dann möglich sein, wenn das Herz voll von Jesus ist. Überzufließen, sagt Gottes Wort in Matthäus 15, Vers 18. Und das wünschen wir allen Gotteskindern. Ohne Rücksicht auf Denomination. Überströmende Herzen in Christo. Das ist Zeugnis. Wir werden es gleich sehen. Nicht allein Salomo hatte und führte den Namen Gottes beständig im Munde, sondern weil er es so tat, auch seine Mitmenschen. Das war ein geistliches Hoch, was Israel zur Zeit Salomos erlebte. Das waren ungeheuerliche Segnungen, die Gott seinem Volke wegen Salomo gab. Gott wollte sein Volk segnen. Wie falsch hätte müssen Salomo wandeln, wenn dieses Volk in damaligen Zeiten nicht gesegnet worden wäre. In Kapitel 9, Vers 27 waren es die Knechte Salomos, selbst diese Knechte Salomos waren es, die den Mund Gottes beständig mit sich führten, die mit Schiffen hinausfuhren, um unter anderem in Ophir Gold zu holen. Und dann lesen wir in 1. Könige 10, Vers 2. Diese Königin kam zu Salomo und redete zu ihm alles, was in ihrem Herzen war. So, jetzt ist sie da. Das waren auch die versuchlichen und die rätselhaften Fragen, die sie mitbrachte. Und Salomo erklärte ihr alles. Da haben wir das zweite Mal das alles. Alles brachte sie vor und Salomo erklärte alles. Um was sie auch fragte. Das war ihr wahrscheinlich noch nie passiert. Sie war immer die, die andere in Verlegenheit brachte. Und sie meinte es auch hier so handhaben zu können. Und Salomo ist hier ein Bild auf die Weisheit des Christus. Deshalb lesen wir in Markus 6, Vers 2 bereits, da frug man, was ist das für eine Weisheit über Jesus, die ihm gegeben ist, das haben sie alle gemerkt, bis auf die Schriftgelehrten. Sie haben sich zwar verwundert, aber ihre Herzen waren von Neid erfüllt und konnten es nicht geistlich einordnen. Wie müssen wir doch mit dem Herrn Jesus wandeln, um nicht weggezogen zu werden zu den materiellen Überlegungen, die uns nur von Christus abhalten. Da kam die Weisheit der Schriftgelehrten und die der Königin von Sheba nicht mehr mit. Denn der Herr besaß im Schattenbilde von Salomo die Weisheit von oben. Den gerechten Worten und den geredeten Worten Salomos folgten nun die sichtbaren Dinge von Vers 4 und Vers 5. Und die Königin hatte ein sehr scharfes Auge mitgebracht und verglich ganz genau die Unterschiede zwischen den Königshäusern Israels und Äthiopien. Und die konnte einen riesigen Unterschied feststellen. Die Bibel übermittelt uns in dieser Ausfertigung 8 wichtige Unterschiede, die sie, die Königin von Sheba, in, wie die Bibel sagt, Staunen versetzt. Erstens, die Weisheit Salomos, zweitens, das Haus, das er gebaut hatte, drittens, die Speise seines Tisches, viertens, Sitzen seiner Knechte, fünftens, das Aufwappen seiner Diener, sechstens, die Kleidung, siebtens, seine Mundschenken, das sind die Trinkeinrichtungen, achtens, den Aufgang, den Salomo selbst hatte, als er in das Haus Jehovas ging. Und als diese Heidin das alles sah, da war sie zutiefst überführt und brachte dem Gott Salomos gegenüber einen Lobpreis hervor. Sie sagt, weil Jehova ewiglich Israel liebt. Ein gewaltiges Wort. Das war es, was die Königin hörte. Die Weisheit von Punkt 1. Aber 7 andere Punkte sah sie. Einen Punkt hörte sie. Und 7 andere folgten, wie sie sah. Und genau das ist ein echtes Zeugnis. Das, was wir sagen, soll 7-fach an uns gesehen werden.
So weißt du, wenn du mit deinem Mund redest von Jesus und du bist selbst in Jesus nicht gestorben, halte lieber deinen Mund. Ich gebe dir einen guten Rat. Halte deinen Mund.
Der Jesus wartet darauf, dass Christus in uns ausgelebt wird.
1:7 haben wir zu reden. Das genügt. Der Jesus will, dass diese Dinge nicht ungeändert haben. Dass wir 7-mal reden und in der Zahl 1 dazu im Verhältnis unseren Wandel darstellen. Das ist nicht Gottes Wille. Hier gibt uns Gottes Wort ganz klare Praxisweisungen, die uns gelten. Wir wollen diese Punkte, diese 8 Punkte, wir können sie nicht genau eingehen, aber nur ganz kurz zu sehen. Zu 1. Die Weisheit, die sie hörte, sie soll uns nach Epheser 1, Vers 7 von Gott gegeben sein. Sie ist nach Jakobus 3, Vers 17 aus erster Reihe. Und ich glaube, je reiner diese Weisheit von oben in uns wirkt, umso weniger menschlichen Verstand enthält sie. Je weiter wir die menschliche Seite ausschließen, umso klarer tritt die Weisheit von oben zutage. Denn die Verstandesseite kämpft und gerät nur zu gern mit den Dingen des Glaubens in eine Auseinandersetzung. Wandeln wir nicht in dieser Weisheit von oben, leben wir eben in menschlicher. Ich darf einen Schritt weiter gehen. Oder gar in Weisheit von unten. Auch das gibt es. Denken wir nur an den Kontraglauben, Aberglauben. Übereinstimmung im Wesen und Übereinstimmung in der Gesinnung Jesu ist allein nur dann, wenn wir genau im Vorbilde Christi uns verhalten, wenn wir darin wandeln, wenn der Herr uns so sieht. Empfangen andere Gläubige von uns geistliche Härte, wandeln wir eben nicht in der Weisheit, die von oben ist. Die ist ja rein davon, die ist sauber gemacht, könnten wir sagen, von solchen Exzessen. Die Weisheit von oben offenbart im Menschen Gottes Gedanken. Das ist der Sinn der Weisheit Gottes an uns. Der Jesus wandelte in seiner Erdenzeit so vollkommen darin, dass er sagen konnte, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Erfreuen wir uns doch an diesen Worten. Dem Salomo wurde diese Weisheit in einem besonderen Geschenk zuteil. Können wir jetzt aus Zeitgründen nicht eingehen. Er hatte sich vom Herrn erbeten und Gott hatte solches Beten erhört. Und heute wird sie den Erretteten zuteil oder gegeben, wenn wir darum bitten, Jakobus 1, Vers 5. Das ist das Vorrecht der Erlösten, die seinen Geist haben. Einfach darum bitten. Das ist der Schlüssel zu dieser Weisheit. Ist diese Weisheit von Gott nicht erbeten worden, dann werden auch die übrigen 7 Dinge, mit denen wir es dann zu tun haben, die sichtbaren Punkte nicht zur Ehre Gottes gelegt werden. Die Bibel redet so deutlich, gerade im Neuen Testament, dass ein fauler Baum nicht gutes Frucht tragen kann. Nichts gegen einzuwenden. Letztlich sind die sichtbaren Punkte dem Verhalten von Punkt 1 sämtlich unterworfen. Zu Punkt 2. In dem Hause Salomos, des Königs, war alles nach dieser göttlichen Weisheit ausgerichtet, der Weisheit, die ihm eigen war, aufgebaut. Genauso wie in dem geistlichen Hause Gottes heute, wenn wir nach dem Worte des Herrn tun, alles nur in der Ordnung besteht, denn Gott ist ja kein Gott der Unordnung. Zeichnet sich gerade darin die große königliche Ordnung wieder. Da kämen wir zur Frage, wie leben wir, die wir an den Herrn Jesus Christus glauben, in unseren Häusern? Sind diese Häuser eine Überführung der Verlorenen hin zu Christus? Sonst wäre es besser, wir würden im Vorgarten wohnen. Da würden wir uns besser sehen. Dann können wir Zeugen sein. Sind unsere Häuser zugleich Bethäuser? Darauf kommt es jetzt an, wie wir der Herr dich in der Beziehung zum Gebet tun. Ich rede jetzt nicht vom Munde, sondern von der Tatsache des Wandels. Dient die Musik in deinem Hause, in deiner Wohnung zur Ehre Gottes? Oder wir können jetzt die andere Seite ein ganz klein wenig anreißen, ist Zank und Streit darin. Schieb nicht auf die andere Seite. Rechthaberei und Eigenwillen sichtbar. Regiert in deinem Hause überhaupt Jesus, dieser König? Sind die Sünden des Hauses hinausgetan? Die Königin jedenfalls zu Sheba geriet außer sich darüber. Drittens, die Speise des Tisches soll Zeugnis von Gott geben. Weder der Geist noch die Völlerei sollten die Ordnungen Gottes umstoßen. Obgleich in Israel des Gesetzes wegen nicht alles auf den Tisch gebracht werden konnte, erkennt die Königin des Südens die Ordnung Gottes darin. Welch ein Zeugnis. Auch sollte in unseren Häusern die himmlische Speise verabreicht werden, denn wir dienen dem Herrn, dem Geiste nach, primär. Das heißt, die Bibel gehört auf den Tisch, wenngleich Besuch aus Äthiopien da ist. Viertens, das Sitzen der Knechte, eigentlich verwundert uns das, wenn wir solche, ich kann nur aus zeitlichen Gründen nicht mehr dazu sagen. Ein Knecht ist eigentlich dazu da zum Arbeiten. Hier sagt die Bibel, das Sitzen seiner Knechte. Nicht wahr? Verwundert uns. Das ist geistlich. In Christo zur Ruhe gekommen, wir seine Knechte genießen in aller Stille. Die Welt führt einen verzweifelten Lebenskampf und wir lachen darüber.
weil sie zur Ruhe gekommen sind in Jesus. Die strengen sich an wegen Wahl und was sie nicht alles haben. Und wir genießen in dieser Welt sein Wort, das Lebenswort, die himmlische Speise. Ist das nicht kostbar? Das Sitzen seiner Knechte deutet hin auf die Stellung, die der Herr auch uns zugewiesen hat, einzunehmen. Da saß keiner auf dem Platze des anderen. Da kämpft keiner um eine andere Stellung. Warum nicht? Ja, der König ist es, der die Plätze zugewiesen hat. Der König ist es, der heute noch die Plätze zuweist. Haben diese Bilder nicht auch eine Bedeutung hinein in die örtlichen Gemeinden? Ich glaube schon. Ich glaube sogar sehr deutlich. Und wie ganz falsch wäre es da, wollten von sich aus jemand um eine Stellung bemühen, die der König ihm noch nicht gehalten hat. Und wenn noch nicht die Zeit da ist, wäre falsch. Das wären Unordnungen. Fünftens, das Auswarten seiner Diener lässt auch wirklich nur den geforderten Dienst zu. Egal, wohin mich der König bestimmt, wohin er mich bestimmt hat, ich darf dienen mit dem, was mir geheißen ist. Dann habe ich den König hinter mir, wenn ich den, wir kommen dann gleich drauf, den unteren Weg gehe. Wenn einer dieser Knechte und Diener eine andere Haltung gezeigt hat, dann stand der König nicht dahinter. Alles das, was der König nicht gehalten hat, war auch außerhalb seines Willens. So auch heute. Die sichersten Dienste in der Gemeinde Jesu sind die untersten. Die niedrigsten, das sind die sichersten. Denn da kommt kaum einer, der dich verdrängen will. Wenn du die dreckigste Arbeit machst, da kommt keiner. Hat das noch nicht gemerkt? Auch mit dem Herrn Jesus wollte keiner tauschen. Warum denn nicht? Nun, er hatte nichts, wohin er sein Haupt hinlegen sollte. Hätte der 5000 Paläste gehabt und da wäre rauschende Musik drin gewesen und da wäre viel Trunkenheit gefunden, da wären so, oh, da wären viele Freunde da gewesen. Ja, da hätte man sie finden können. Er hatte nicht, wohin er sein Haupt legte. Da hatte der Petrus noch zuvor geredet, kraftvolle Reden geschwungen, indem er sagte, und wenn ich mit dir sterben müsste. Als es aber ernst wurde, da sah man auch von dem Petrus und auch von seinen Worten nichts mehr. Die Bibel sagt, und sie verließen ihn alle. Wisst ihr, was sich von damals bis heute geändert hat? Nichts. Du magst mit deinem Munde bezeugen, den Herrn Jesus ganz lieb zu haben. Bruder und Schwester, eines sage ich dir, wenn es nicht die Gnade Gottes wäre, wenn es nicht die Gnade Gottes wäre, die dich heute bewahren würde, du würdest auch heute den Heiland verleugnen wie den Petrus. Ich rede hier nur das, was in deinem Herzen ist. Die Bibel sagt, aus deinem Herzen kommen hervor allerlei böse Gedanken. Das ist. Diesen untersten Weg, den der Herr Jesus ging, den wollte niemand sehen. Auch der Petrus nicht. Zwar mit dem Mund, aber nicht mit dem Wand. Da gab er Fersen durch. Obgleich der Herr den Dienst des Dienens in der Fußwaschung gezeigt hatte. Sechstens, ihre Kleidung war passend zum König und zu seiner Würde. Die Auffassungen, wie der König im Himmel über unsere Kleidung denkt, auch in der Gemeinde Jesus recht unterschiedlich. Nichts Anstößiges. Dem Herrn sei Dank, haben wir wieder etwas normalere Zeiten bekommen über Rocklängen. Nichts Unsittliches wollte der König Salomo. Nichts Modisches, sondern das, was dem König entsprach, versetzte die Königin in großes Staunen. Ich glaube, dass wir so wandeln sollten als Kinder Gottes, um nicht aufzufallen, auch in der Kleidung. Es wäre verkehrt, wenn wir heute mit Kleidern da rumlaufen, wie vor 2000 Jahren. Wird man auffallen. Das machen heute die Nonnen. Das ist aber nicht Gottes Gedanken. Wir würden auffallen, wenn wir wie in Hollywood rumlaufen. Das ist nicht Gottes Gedanken. Wir haben die Gedanken des Königs aufzunehmen, unseres Herrn. Ich darf die Frage stellen, wir sind ja hier keine Zuchtmeister, das ist bekannt. Wir stellen deshalb nur die Frage, liebst du deinen König? Und dienten die Mundschenken, die den König bedienten. Wie sollten wir durch die Einrichtungen dem Herrn zu dienen Treue erzeigen? Gehorsam zu wirken, Glauben zu bringen, den wir erbeten. Ob es die örtliche Gemeinde oder das Werk Gottes ist, bis hin zum eigenen Wandel. Und achtens, der Aufgang zum Hause Gottes zu gehen. Das war wohl die Krönung für diese Königin von Sheba, die das sagt. Er war König, wir sind heute keine Könige, das hat sich rumgesprochen. Aber wovon lassen wir uns abhalten? Lässt du dich abhalten bei der Bibelstunde, beim Zusammenkommen der Seine? Er war König, er ließ sich nicht abhalten. Pünktlich. Übrigens, Pünktlichkeit. Ich rede jetzt nicht von denen, die aus beruflichen Gründen nicht eher da sein können. Zu spät kommen, tun nur solche, die auch pünktlich sein können. Interessant. Das ist wunderbar, wie wir, wenn wir pünktlich sein wollen, dem Herrn Jesus auch darin Ehre geben können. Kein Abhalten von anderen Dingen. Nur mit dem Herrn beschäftigt, wie Salomo Gott darin Ehre gab. Und so weiter. Die Zeit heilt. Das alles sah die Königin. Eins, sie sah. Es waren keine bloßen Worte. Das sah sie. Es war nicht eine der vielen Religionen, die sie kannte.
Es stand Wirklichkeitsglaube dahinter.
Vollkommene Harmonie und Ordnung.
Und das brachte sie dahin, dass sie ausrief oder dass sie außer sich geriet, wie die Bibel sagt, und den Gott Salomos verherrlichte.
Ihr eigener Gott, dem sie in Äthiopien diente, da war null in der ganzen Begebenheit. Von diesem Heidengöttlein wird noch nicht einmal ein Wort erwähnt. So null wurde der. Wisst ihr, wenn wir ganz dem Herrn dienen, so wie der Herr Jesus uns das vorgelebt hat, dann werden Abgötter in uns zum Null. Und das ist Gottes Absicht, weil der Herr Jesus nicht um den Herzensplatz kämpft, sondern er erwartet, dass wir ihn dem Herrn einräumen. Wir müssen Platz machen. Wir, nicht der Herr, er will, dass wir Platz für ihn machen. Er wartet darauf.